Moin und ein herzliches Willkommen zu unserem Podcast für das Forschungsseminar Die bremischen Häfen der globalen politischen Ökonomie, unserem Dozenten Sebastian Müller. Mein Name ist Jonas Pragels und gemeinsam mit meinem Kommilitonen Jannis Schulz haben wir diesen Podcast hier gestaltet. Jannis studiert an der Universität Bremen Geschichte und Politikwissenschaft, Sommersemester 2020. Ich studiere ebenfalls an der Universität Bremen im zweiten Semester erst Politikwissenschaft im Vollfach. In diesem Podcast werdet ihr gleich zunächst erstmal eine Zusammenfassung des Blogbeitrags Hafenblog von Jannis und mir erhalten. Im Anschluss werdet ihr ein Interview mit dem Bundestagsabgeordneten Uwe Schmidt hören können. Und im Anschluss davon und bereits schon am Ende des Podcasts werden sich Jannis und ich nochmal austauschen über die Ergebnisse des Interviews und über das Thema im Allgemeinen. Wir wünschen euch beim Zuhören viel Spaß und viel Interesse. Unser Blogbeitrag mit dem Titel Wilhelmshaven, das neue Hamburg, wo wir ein Fragezeichen hintergesetzt haben, setzt sich mit dem Jade-Weser-Port in Wilhelmshaven auseinander. Der Jade-Weser-Port ist eine ausgebaute Hafenanlage bei Wilhelmshaven, der, obwohl er ein unglaubliches Potenzial hat, nicht ganz genutzt wird. Jannis und ich haben uns die Frage gestellt, woran liegt das? Die Geschichte des Jade-Weser-Ports ist relativ spannend. Um Wilhelmshaven herum musste es heute auch in Hamburg bei der Elbe notwendig war, Schlick vom Boden der Wattflächen entfernt werden. Das ist ein aufwendiges, finanziell kostspieliges und ein ökologisch durchaus fragwürdiges Vorgehen. Und die Unternehmer aus Wilhelmshaven haben sich dabei gedacht, die Schlickmassen aufzuschütten, um einen Hafen zu bauen. Den heutigen Jade-Weser-Port. Das Projekt hat sich über mehrere Jahre gezogen und bis es dann zur wirklichen Umsetzung kam, hat es noch etwas gedauert. Ein Planfeststellungsverfahren hat so lange gedauert, bis im März 2007 der Bau des ersten Abschnitts des zukünftigen Jade-Weser-Ports erfolgt ist. Im Mai 2008 begann dann die Aufspülung von Sand an der heutigen Fläche. Ein erster Bauabschnitt wurde dem Unternehmen Eurogate im Januar 2011 übergeben und die Anlagen dieses Unternehmens gingen dann auch im darauffolgenden Jahr in Probebetrieb und wenige Monate später, 2012, kam es dann auch schließlich zur offiziellen Eröffnung. Die Jade-Weser-Port Realisierungs GmbH und Co. KG und die Container Terminal Wilhelmshaven Jade-Weser-Port Marketing GmbH und Co. KG sind für die Organisation des Jade-Weser-Ports zuständig. Ersteres kümmert sich um technische Organisationen und Infrastruktur, letzteres regelt Vermarktung und Management. An beiden Unternehmen haben die Länder Niedersachsen und Bremen Beteiligung. Die Jade-Weser-Port Realisierungs GmbH und Co. KG wird von Bremen und Niedersachsen Hälfte-Hälfte geteilt. Die Bundesländer Bremen und Niedersachsen sind an der Jade-Weser-Port Realisierungs GmbH beteiligt. Die Jade-Weser-Port Marketing GmbH gehört zu 100% zu dem Land Niedersachsen. Der Jade-Weser-Port ist unabhängig von den Gezeiten, die in der Nordsee vorherrschen. Er hat eine Wassertiefe von knapp 18 Metern und durch seine Lage direkt an der Nordsee genießt dieser Hafen einen großen Vorteil gegenüber den umliegenden Häfen, wie beispielsweise Hamburg. Am Rand des Hafens, den man auch Kaje bezeichnet, stehen ganze 8 Umschlagbrücken. Jede dieser 8 Umschlagbrücken kann zeitgleich bis zu 4 Containerschiffe mit je ungefähr 18.000 Containern und einem Tiefgang von bis zu 16 Metern anlegen. Das gesamte Potenzial des Jade-Weser-Ports liegt bei 2,7 Millionen 20-Foot-Equivalent-Units pro Jahr. Diese 20-Foot-Equivalent-Units, die kürzen wir folgend mit TEU ab, entsprechen 20-Fuß-Standard-Containern. Nur um das mal im Vergleich einzuordnen, die bremischen Häfen können pro Jahr ungefähr 4,8 Millionen TEU umsetzen und im Hamburger Hafen sind es 9,3 Millionen TEU. Von den 2,7 Millionen TEU, die der Jade-Weser-Port umschlagen könnte, ist nach dem aktuellsten Stand von 2018 lediglich 655.800 TEU umgeschlagen worden. Das heißt knapp ein Viertel des eigentlichen Potenzials. Somit ist der Umschlagewert des Jade-Weser-Ports praktisch nur ein 1/14 davon, was der Hamburger Hafen jährlich an TEU umsetzt. Der Hamburger Hafen ist nach wie vor auch international das Maß der Dinge. Und das, obwohl der Jade-Weser-Port verglichen mit Hamburg eine viel besser, wie bereits geschilderte, geografische Lage hat. Um in den Hamburger Hafen zu kommen, müssen Schiffe erstmal 70 Kilometer lang ins Landesinnere zwischen Schleswig-Holstein und Niedersachsen fahren, um in Hamburg anzukommen. Jedoch, immer größere Containerschiffe werden aus der ganzen Welt über die Seestraßen der Meere gefegt. Hamburg muss in seinen vergangenen Jahren immer wieder die Elbe vertiefen, um noch größere Schiffe mit noch größerem Tiefgang an seinen Hafen kommen zu lassen. Das ruft aktuell, aber hat auch in der Vergangenheit immer wieder Naturschützer und Umweltorganisationen auf den Plan gerufen, dagegen zu protestieren. Entsprechende Klagen wurden noch in diesem Jahr, im Juni 2020, vom Bundesverwaltungsgericht zurückgewiesen. Und aktuell wird auch wieder weiter ausgebaut, aber ewig kann die Stadt Hamburg das nicht machen. Im Koalitionsvertrag der amtierenden Regierung des Landes Hamburg hat sich die Regierung aus SPD und Grünen dafür entschieden, sich bei anderen europäischen Seehäfen auf eine Größenbegrenzung der Schifffahrt einzusetzen. Früher oder später bleibt Hamburg aufgrund seiner geografischen und natürlichen Lage keine andere Wahl mehr, als vor der Konkurrenz vielleicht einzuknicken, so zumindest die Theorie. Zukünftig und langfristig betrachtet hat also der Jade-Weser-Port auch hier eine größere Chance, dass das dort vorhandene Potenzial noch weiter ausgebaut wird. Wortwörtlich. Denn die Kaimauer des Hafens kann auf insgesamt 7500 Meter ausgebaut werden. Damit würde die Kaimauer vierfache Länge von dem betragen, was sie aktuell hat. 1000 weitere Hektar stehen zur Verfügung, auch am Land, den Hafen weiter auszusonnen. Die aktuell größte Schiffsklasse könnte diesen Hafen problemlos erreichen. Die Hinterlandanbindung durch eine zweigleisige Bahnstrecke Wilhelmshaven-Oldenburg-Bremen als auch die Autobahn A29 bieten auch im Hinterland gute geografische als auch infrastrukturelle Bedingungen, das Potenzial dieses Hafens nutzen zu können. Auch das Land Niedersachsen hat im Jahr 2015 unter der damaligen Regierung von SPD und Grünen das Potenzial gesehen, dass der Jade-Weser-Port langfristig eine der Hauptdrehscheiben und Angelpunkte für den nordeuropäischen See- und Schifffahrtsverkehr werden könnte. Dies birgt Chancen für Niedersachsen, für Hamburg, für Schleswig-Holstein, also für Bremen. Nicht zuletzt ist Letzteres, was auch Inhalt unseres Seminars ist, auch deswegen so stark beteiligt, in der Hoffnung, dass auch die eigenen Häfen, als auch die eigene Wirtschaft durch den Jade-Weser-Port gestärkt werden könnte. Dieses Thema hat Jannis und mich auch auf den Plan gerufen, hierzu mit einem Experten zu sprechen. Wir haben uns dafür den Bundestagsabgeordneten Uwe Schmidt ausgesucht. Uwe Schmidt vertritt den Wahlkreis Bremen 2, Bremerhaven im Deutschen Bundestag und sitzt dort seit 2017 mit einem Direktmandat. Schmidt ist Mitglied der SPD, Teil der SPD-Bundestagsfraktion, unter anderem auch im Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur. Im Juli haben wir uns mit Herrn Schmidt getroffen und Jannis hat sich mit ihm zum Jade-Weser-Port und den bremischen Häfen in der globalen politischen Ökonomie unterhalten. Dann lasst uns mal reinhören.
Ja moin, ich bin Jannis. Ich sitze hier in Bremerhaven im Büro von Uwe Schmidt und Uwe sitzt mir auch gerade gegenüber. Moin Uwe.
Moin Jannis.
Klar, erstmal danke für die Teilnahme, dass du dich hier an unserem Projekt beteiligst. Wir haben gerade schon gehört, wer du bist, was du machst, so deine Geschichte, wo du herkommst, was ja in dem Fall auch sehr interessant ist mit deinem Hintergrund aus dem Hafen heraus. Deswegen gleich mal anfangen. Wie macht man einen kleinen Zeitsprung? Wir gehen mal vorwärts in die Zeit. Wo wird der Jade-Weser-Port in 30 Jahren sein? Wie groß wird er sein? Wie stark wird er sein?
Na, ich kann dir ja nur die Gedanken in die Zukunft gerichtet dahingehend. Also ich glaube, jetzt in der aktuellen Situation wird sich der Warenverkehr und die Warenströme werden sich deutlich aufgrund der Pandemieentwicklung werden sich verändern. Also dieser stetig zunehmende zweistellige, den wir in den letzten 10, 15 Jahren gesehen haben, Zunahme des Seeverkehrs wird sich verändern an der Stelle. Ich glaube, das ist sehr schwer einzuschätzen, wo bleiben wir eigentlich, nicht nur mit dem Jade-Weser-Port, sondern wo bleiben eigentlich alle Häfen in der Nordrange. Es wird sich einiges verändern und in der Zeit, in der ich im Hafen arbeite, du hast es eben schon angesprochen und im Hafen tätig war und bin, hat sich der Hafen immer komplett verändert. Also das gibt so Intervalle. Und das jetzt abzuschätzen, wie das in 30 Jahren aussieht mit dem Bahnverkehr, schwer. Ich hoffe, wir werden gemeinsam hinbekommen. Und wir haben gerade letzte Woche den Untersuchungsbericht der Bundesstelle für Seeunfall bekommen. Die Schiffsgrößenentwicklung wird sich, glaube ich, fortsetzen, aber verlangsamen. Also diese elementaren Sprünge vom kleineren Containerschiff mit 2.000, 3.000 Einheiten hoch, heute innerhalb von ja fast 10 Jahren, mehr war es ja gar nicht, hoch bis auf 25.000. Ich weiß, die ersten 30.000 Toy-Schiffe sind auf dem Zeichenbrett da. Ich glaube, das wird sich verlangsamen, das wird sich auch verändern. Gerade jetzt vor dem Hintergrund, dass die EU-Kommission jetzt gerade vor ein paar Tagen beschlossen hat, auch das europäische Emissionshandelssystem auf den internationalen Seeverkehr im europäischen Seeverkehrsgebiet auszudehnen. Das wird entscheidend dazu beitragen, dass wir auch für alternative Antriebe sorgen müssen, weil die Häfen und der internationale Seeschiffsverkehr muss sauberer werden. Mhm. Und ich glaube, das alles, wenn man das zusammennimmt, auch vor dem Hintergrund der Technisierung, Automatisierung der Hafenanlagen, aber auch der Schiffe, glaube ich, ist das sehr schwer, jetzt dahingehende Prognose abzugeben. Ich hoffe, dass sich alle Hafenstandorte hier in der Nordrange vernünftig und gut und anhaltend entwickeln, weil das auch natürlich immer Jobmotoren für die Küste, aber auch fürs Binnenland sind. Und ich glaube, Deutschland wird weiter eine starke Exportnation sein. Also kann man so nicht einschätzen, wie sich das entwickeln wird. Aber ich glaube schon, dass wir weiter eine positive, aber eine etwas abgeflachte und langsame Entwicklung als in den letzten 20 Jahren nehmen werden.
Diese Tendenz, dass die Schiffe immer größer werden, die ist ja beobachtbar seit langem schon. Wie denkst du dann da die Hamburger Rolle? Ich meine, Hamburg ist ja nun mal mit dem geografischen Nachteil, dass sie am Fluss liegen, an der Elbe liegen, im Nachteil im Vergleich zu meinetwegen Antwerpen oder Rotterdam oder eben auch dem Jade-Weser-Port als Tiefwasserhäfen. Was denkst du, wie wird Hamburg da mithalten können in Zukunft?
Na, Hamburg wird immer ein starker Standort sein für Hafenumschlag, für Handel. Das war Hamburg traditionell, wird Hamburg auch immer bleiben. Hamburg ist ein starker Wirtschaftsstandort. Aber ich glaube, diese ultra großen Container-Carrier werden dann, also wenn, ich habe ja eben schon was dazu gesagt, ich glaube nicht, dass sich das so fortsetzen wird, wie es aktuell ist, weil auch diese Schiffe, und das haben wir gerade aus der Untersuchung BSU gelernt, bergen ja auch ein Betriebssicherheitsrisiko. Mhm. Und ich möchte eigentlich nicht erleben, dass wir so große Schiffe, es gab ja mal so eine ähnliche Entwicklung bei den Tankern, da wart ihr noch nicht auf der Welt, ich war gerade noch etwas jünger als ihr heute, als wir so Ende der 70er, Anfang der 80er große Tankerunglücke hatten mit Ultralarge Tankern, also die wirklich 500.000 und größer waren, Tonnen und größer waren. Amoco Cadiz, Exxon Valdez, können wir uns alle, extrem große Umweltkatastrophen. Und ich hoffe, dass uns das mit den Containerschiffen nicht passiert. Aber solche Gigantenschiffe, muss man ja mittlerweile sagen, glaube ich, werden nicht die Zukunft sein. Und die werden auch nicht in Zukunft Hamburg weiterhin anlaufen. Es wird sich verändern, oder ich sag mal, ich habe es ja eben schon gesagt, es wird sich weiter so entwickeln. Aber ich glaube, wir müssen an der Stelle auch massiv Einfluss jetzt nehmen auf die Betriebssicherheit, damit auf den Küstenschutz, Umweltschutz und damit auch Bevölkerungsschutz. Weil ich möchte überhaupt nicht erleben, die MSC Zoe hat ja letztes Jahr 345 Container im Nationalpark Wattenmeer verloren, hat das Wattenmeer massiv verunreinigt, was wir heute fast nicht mehr abbergen können. Wir können nicht auf der einen Seite darüber debattieren, über Mikroplastik in der Seife und so, und gleichzeitig lassen wir es zu, dass ein einzelnes Containerschiff 27.000 Kubikmeter Ladung einfach so in den Nationalpark Wattenmeer kippt und sagt, oh hoppala, jetzt fahre ich mal einfach weiter. Das geht so nicht. Ja. Da werden wir eingreifen müssen, das müssen wir international regeln. Diese Schiffe bergen extrem großes Sicherheits- und auch Betriebssicherheitsrisiken. Da müssen wir ran, das werden wir uns angucken müssen. Das Gleiche habe ich eben schon bei den Emissionen gesagt. Das wird sich nicht so ungebremst. Es wird sich entwickeln, aber wir werden mehr korrigieren und mehr reglementieren müssen.
Die neue rot-grüne Koalition in Hamburg hat ja auch beschlossen, oder sich dafür im Koalitionsvertrag festgeschrieben, dass wir gerne Schiffsgrößen regulieren möchten, also quasi eine Obergrenze für Schiffe aufbauen möchten. Das geht in die Richtung, was du schon gerade sagtest. Für wie realistisch hältst du das? Ich meine, warum sollten Antwerpen oder Rotterdam da mitmachen?
Na, weil Antwerpen und Rotterdam haben sicherlich eine etwas andere Voraussetzung bei den Anlaufbedingungen der Schiffe, also seewertig, aber die Hafeninfrastrukturen kommen genauso an den Rand der Belastbarkeit. Weil wenn ich kann mich an Zeiten daran erinnern, als früher der Hapag gekommen ist, haben wir gesagt, oh, der hat 1000 Move.
Move sind was?
Move sind Bewegungen, also Container rauf und runter. 1000 Bewegungen haben wir da gemacht. Haben wir gesagt, ui, so. Mhm. Heute sind 7, 8, 10.000, völlig normal. Was aber ja die Hafen-Hinterland-Anbindung, also den Schienenverkehr und auch die Straßenanbindung, massiv unter Druck setzt. Du musst ganz andere Lagerkapazitäten haben. Du musst ganz andere Möglichkeiten haben, das in kurzer Zeit in die Häfen rein- und rauslaufen zu lassen, über Schienenanbindung. Die Verkehrssituation rund um Hamburg ist ein Drama, wissen wir ja. Kühlbrand wird gerade ersetzt werden müssen und so weiter. Also auch die LKW-Anbindung, alles, was dazugehört. Und da müssen wir jetzt auch dem einen oder anderen Marktteilnehmer mal sagen, Moment mal, jetzt könnt ihr nicht die Einzigen sein, die das Geschehen bestimmen, indem ihr die Häfen mal immer größer macht, weniger Anläufe auf die Häfen bringt, also das konzentriert. Das muss gleichmäßiger kommen. Ihr setzt damit die Hafeninfrastruktur immer mehr unter Druck. Wie sollen eigentlich die Hafenterminalbetreiber in Zukunft noch sicherstellen, dass sie solche Schiffe überhaupt bearbeiten können? Wenn eine Seite einseitig bestimmt, wir machen jetzt 400 Meter lang, 80 Meter breit und fahren jetzt, ich weiß nicht, wie hoch an Deck. Das muss eine geeinte Strategie sein. Da muss sich auch die Bundesregierung auf internationaler Ebene ganz klar für einsetzen, dass das aufhört. Da müssen wir gucken, dass es eine geeinte Strategie gibt, dass auch gerade auch die Investitionen in den Häfen, die immer sehr teuer sind, wie tief wollen wir die Flüsse noch ausbaggern, was sind das für Folgen, ich könnte es eine halbe Stunde weiter erzählen. Da müssen sich die Marktteilnehmer auch mal darauf verständigen, wie wir das gemeinsam zukünftig in Europa regeln wollen.
Doch mal wieder zurück zum Jade Weser-Port dabei. Es steht doch auf die Idee in dem Raum, dass Jade Weser-Port quasi als Fiederhafen fungiert, also meinetwegen die großen Schiffe in Wilhelmshaven ankommen und dann eben von dort aus umgeladen wird auf kleinere Fiederschiffe, also auf Englisch Fütterschiffe quasi, die halt dann meinetwegen zum Beispiel Bremerhaven, Bremen oder eben auch Hamburg bedienen dadurch. Denkst du, das ist realistisch? Denkst du, das wird so kommen oder?
Naja, die Warenströme suchen sich immer ihren Weg selbst. Also das ist relativ schwer. Also in den letzten über 30 Jahren, wo ich das im Hafen mache, also dass du allein durch das Angebot einer Hafeninfrastruktur die Warenströme lenkst, das klappt nicht. Das haben wir alle mittlerweile gelernt. Deswegen habe ich es ja eben gesagt, Hamburg wird immer ein großer Handelsplatz bleiben. Also läuft die Ware rein und die Ware geht auch wieder raus. Hamburg ist auch ein Industriestandort. Hamburg ist ein starker Wirtschaftsstandort. Bremen natürlich auch. Die bremischen Häfen spielen wirklich eine große Rolle an der Stelle. Wilhelmshaven, glaube ich, fehlt so ein bisschen das eigene Hinterland, also das verarbeitende Gewerbe, die Industrien, die dahinter liegen, die Handelshäuser, die ein Interesse haben, vor Ort zu verarbeiten, veredeln und dann weiter zu transportieren. Mhm. Als rein Umschlagshub wird sich Wilhelmshaven aus meiner Sicht in den nächsten Jahren und Jahrzehnten nicht mal eben einfach so etablieren können. Weil ich glaube, auch viele der Betreiber, wir haben es ja eben gesagt, sehen jetzt auch an einigen Stellen, dass wirklich diese extremen Schiffsentwicklungen in die Zukunft gerichtet nicht mehr klappen werden. Durch Extremwetterbedingungen auch in den Anläufen, das wird geregelt werden müssen. Wir haben es ja eben gesehen, solche großen Schiffe, dass sie früher in die Ostsee gefahren sind, da hat jeder mit dem Kopf geschüttelt, weil jeder gesagt hat, dafür ist die zu flach. Einige machen das mittlerweile, laufen auf Danzig, fahren also über Skagen mit Großschiffen, nicht diesen Ultralarge, aber ziemlich großen Schiffen in die Ostsee. Das hat früher so nicht stattgefunden. Das wird sich verändern. Das wird sich aber, glaube ich, dann auch wieder anpassen müssen, weil die Warenströme einfach auch sich ihre Wege suchen. Und es werden viele andere Transportmöglichkeiten mittlerweile. Wir haben ja teilweise jetzt schon Schienenverbindungen in den Duisburger Hafen aus China heraus und so weiter. Also auch das wird sich ja parallel entwickeln. Hm.
Gut, du sagst, der Hamburger Hafen wird ein Knotenpunkt bleiben, ein Handelsplatz bleiben natürlich. Ich meine, Hamburg war ja genau wie Bremen und Niedersachsen ja auch am Bau des Jahr der Weserport beteiligt und haben es lange mitgetragen. Die sind ja 2002 dann ausgetreten, sich von dem Projekt entfernt, um halt eben ihr Projekt der Elbvertiefung weiterzuführen, beziehungsweise richtig zu beginnen erst einmal. Jetzt ist die Frage, Bremen, warum macht ihr das? Warum beteiligt ihr euch beim Jahr der Weserport? Was versprecht ihr euch davon?
Na, die Bremer waren ja schon immer traditionell ein großer Handelsplatz. Und überall da, wo es erwartbar in die Zukunft gerichtet Geld zu verdienen, ist es gut, sich daran zu beteiligen. Ich glaube, die Hamburger haben jetzt gemerkt, hätten wir vielleicht doch noch ein bisschen länger dabei bleiben sollen.
Okay.
Um das mal vorsichtig auszudrücken.
Woran machst du das fest?
Na, ich glaube, weil die natürlich auch sehen, wie die Warenströme sich jetzt aktuell entwickeln. Und die Kooperation, und das ist ja auch das, wo ich im Bund drum werbe, wir müssen die deutschen Seehäfen als nationale Strategie sehen. Das ist aktuell noch nicht ganz so. Damit meine ich gar nicht nur die großen Standorte, sondern auch die etwas kleineren an Ostsee, aber auch die kleineren Nordseehäfen, Brake, Nordenham, Elsfleth, was alles so gibt. Die müssen wir in ein einheitliches Transportkonzept mit einbinden. Das ist im Bund noch nicht so ganz angekommen. Wir haben ja etwas andere Strukturen in Deutschland als zum Beispiel in Holland oder auch in Belgien. Da ist Rotterdam das zentrale nationale Thema. Wenn Rotterdam irgendwie den Finger hebt und sagt, ich will hier, ich will da, dann wird da gar nicht lange drüber, dann wird das umgesetzt. Wir haben hier eine föderale Struktur. Wenn man sich das anguckt, die bremischen Häfen sind ja stadtbremische Häfen. In Hamburg gilt das aus. In Hamburg ist es deckungsgleich, ist also Land und Stadt zugleich. In Bremen, wenn wir hier den Bremerhavener Hafen annehmen, das ist stadtbremisches Überseehafengebiet. Und ich werbe da immer an der Stelle drum, das ist teure, aber wichtige, notwendige für die Bundesrepublik Deutschland notwendige, wichtige Infrastruktur. Wie soll eigentlich so eine Stadt wie Bremen diese immens großen Investitionen, die auch zukünftig notwendig sein werden, damit der Wirtschaftsstandort Deutschland in der Gänze funktioniert, weiterhin finanzieren? Da muss der Bund rein. Ich werbe darum, dass der Bund mehr auf die Seehäfen schaut, auf alle, nicht nur auf Bremen und Hamburg, auf Cuxhaven, auf alles, was so da ist. Das müssen wir entwickeln zukünftig. In die Zukunft rein, müssen auch von dem einen oder anderen lernen, europäischen Partner. Aber der Tag wird kommen, wo wir auch Kooperation zusammen mit Rotterdam, Antwerpen, mit der gesamten seeseitigen Verkehrsinfrastruktur gemeinsam organisieren werden müssen. Hier heißt das jetzt Kooperation und nicht gucken, nur die anderen nehmen uns hier mal und so. Da müssen wir gucken, wie wir das zukünftig, weil aktuell, und das macht mir dann noch ein bisschen Sorgen, wenn chinesische Staatsräder meinen, wie Costco sagen, wir übernehmen den weltweiten Seeverkehr zu 90%, dann sagen die das nicht nur so. Die meinen das so und die werden das so umsetzen. Hm. Und wenn wir uns dann gegenseitig immer noch so ein bisschen sagen, oh, den nicht und hier nicht, glaube ich, wird das nicht zielführend sein. Da müssen wir insgesamt eine Kooperation anstreben. Ich werbe darum, nicht nur was die Infrastruktur, die Hafen-Hinterland-Anbindung, die europäischen Verkehrsnetze insgesamt, Deutschland ist ein Transit, ein Transport, ein Logistikland. Das wird auch so bleiben. Wir sind ein starker Industriestandort. Den wollen wir auch weiterentwickeln. Den brauchen wir auch. Wir brauchen die Industriearbeitsplätze. Und da müssen wir eine geeinte europäische Strategie hinterlegen, damit wir eben alle davon profitieren und sich da nicht einzelne die Marktnischen rausnehmen und alle anderen fallen hinten runter. Das wird in die Zukunft gerichtet unser Handeln bestimmen müssen. Zwangsläufig.
Nun bist du ja Bremer Politiker, beziehungsweise Bremerhavener Politiker. Ich meine, ich höre schon raus, dass du gar nicht so auf deine Häfen selber, deine in Anführungszeichen, fokussiert bist, sondern durchaus die Kooperation siehst, generell mit Nordeuropa. Aber hast du gar keine Angst davor, dass meinetwegen der Weserport, wenn der hier um die Ecke entsteht, dass er irgendwie Bremerhaven schaden könnte?
Na, der Weserport ist ja nie als Konkurrenzhafen angelegt worden, sondern immer als Ergänzung. Ich habe es ja eingangs schon gesagt, wir hatten immer zweistellige Zuwachsraten im internationalen Containerumschlag. Da war es zwangsläufig, dass wir irgendwann an Kapazitätsgrenzen stoßen. Und da wir ja nun, das ist auch einer der Punkte, wo ich massiv drum wäre, dass solche Infrastrukturprojekte in Deutschland wesentlich länger dauern als im europäischen Ausland. Und deswegen sind wir auch dabei, dass wir eben solche Zeiträume verkürzen müssen. Und wenn du in die Zukunft konkurrenzfähig sein willst, musst du rechtzeitig solche großen Infrastrukturprojekte wie den Jade-Weser-Port mit auf den Weg bringen. Mhm. Wir haben jetzt so ein Abflachen der Kurve drin, ich habe es eben schon angedeutet, Corona-bedingt, der Welthandel hat nicht nur über Corona, sondern in einigen Sachen hat es sich doch etwas anders entwickelt als erwartet. Eben auch durch Konkurrenzsituationen. COSCO Piräus hat unheimlich Ladungen gezogen. Es verändert sich der Mittelmeerraum, der sonst auch gerade von den Großschiffen, die eben nicht Suezgängig sind, sondern die dann ums Kap gefahren sind, auf Rotterdam, Antwerpen gelaufen sind, die mittlerweile mit kleineren Einheiten auf Piräus laufen. Das hat sich dahingehend verändert. Eben auch, weil wir in Europa diese gute Verkehrsinfrastruktur weiterentwickelt haben. Das ist ja eines der Guten. Aber gleichzeitig müssen wir eben auch gucken, dass es dann nicht nur eine, und das ist in dem Fall die chinesische Staatsreederei, dann diese Ladungsmengen übernimmt und damit auch die Wege der Ladung vorzeichnen kann. Das ist mein Interesse daran. Deswegen, wir müssen Bremen, Hamburg, Wilhelmshaven, also die deutschen Seehäfen, mehr in den Fokus nehmen, müssen die besser aufstellen, müssen die schneller machen, müssen die effizienter machen, müssen aber auch gleichzeitig die Kostenstruktur so gestalten, dass es überhaupt noch leistbar ist. Das wird eine der Aufgaben in den nächsten Jahren und Jahrzehnten sein. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und wir müssen jetzt endlich mal erkennen, europäischer Wettbewerb ja, aber für alle die gleiche Bedingung. Und wenn es da unterschiedliche Bedingungen gibt, zum Beispiel für eine große chinesische Staatsreederei, und da macht es mir Sorge, wenn die Wettbewerbskommissarin Vestager sagt, europäische Beihilferichtlinien gelten nicht für chinesische Staatsreedereien. Hat sie erstmal recht. Mhm. Aber es kann nicht dazu führen, dass sie sich darüber einen Wettbewerbsvorteil gegen unsere Terminals erarbeiten. Da müssen wir rein, da müssen wir sagen, das geht so nicht und wir müssen aufpassen, welche Infrastruktur wir wen in Zukunft betreiben lassen. Und dass wir die Seehäfen selber mit deutschen Unternehmen betreiben wollen, das ist, glaube ich, für allen klar. Wir müssen Zugriff, und zwar ungehinderten Zugriff, im Wettbewerb stehenden, aber mit fairen Bedingungen. Und die sind leider aktuell nicht fair, deswegen werbe ich da massiv drum. Gruppenfreistellungsverordnung, Einfuhrumsatzsteuer, wir haben ein paar Sachen jetzt angefasst. Das werden wir also ständig anpassen müssen, nachsteuern müssen, damit auch die Umschlagsunternehmen wettbewerbsfähig bleiben, um auch Wertschöpfungsketten innerhalb der Häfen auch weiter darzustellen. Das dürfen wir nicht Dritten und schon gar nicht aus Drittstaaten überlassen, dass die unsere notwendige für unsere deutsche Infrastruktur und Industrie notwendige Infrastruktur übernehmen. Das geht nicht.
Hm. Du hast ja gerade schon Piräus angesprochen. Darauf wollte ich auch nochmal hinaus. Piräus liegt ja in Griechenland, also geografisch relativ nah am Suezkanal, der ja die Verbindung nach Asien schlechthin ist. Die größten 10 Häfen der Welt liegen nun auch alle in Asien, 6 davon auch in China. Und ich meine, Piräus, der Hafenbetrieb wird ja von COSCO, wie du schon meintest, gestellt, also eben auch einem chinesischen Staatsunternehmen. Demzufolge sind natürlich auch die Beziehungen von Piräus nach China ideal dadurch. Und ich meine, dazu nochmal eben trockene Fakten. Der Hafen Piräus hat 18,5 Meter Wassertiefe, was auch extrem tief ist. Da können die größten Superschiffe, die es so gibt, anlanden. Der schlägt aktuell 3,7 Millionen TEU, also Standardcontainer, 20 Fuß Standardcontainer um. Zum Vergleich Bremerhaven aktuell noch 4,9 Millionen, aber Piräus ist halt eben in letzter Zeit stark gewachsen dadurch. Also wie sehr würdest du dann Piräus als quasi als Konkurrent einsortieren? Oder eben auch drumherum, das Mittelmeer allgemein. Also was zum Beispiel mit den Häfen wie Genua, würdest du die zum europäischen Konzept hinzufügen oder ist das wirklich dann meinetwegen China im Symbol von Piräus quasi der große Konkurrent?
Ja, zwangsläufig ist das der große Konkurrent. Rund um das Mittelmeer leben irgendwie 800 Millionen Menschen, sowohl auf europäischer Seite wie auch auf nordafrikanischer Seite. Natürlich ist das ein strategisch günstiger Move damals gewesen, für COSCO in Piräus einzusteigen. Ohne Frage. Da, glaube ich, hat Europa insgesamt einen Fehler gemacht. Das hätten wir anders machen müssen, gemeinschaftlich auf den Weg bringen können. Nun geht es ja nicht darum zu sagen, die Chinesen sollen hier in Europa nicht oder so mit uns Handel treiben. Im Gegenteil, das ist ja einer der starken Handelspartner überhaupt. Aber es muss eben auch zu fairen europäischen Bedingungen gehen. Und mir macht das dann natürlich an der Stelle auch Sorge, weil wir können unsere, und deswegen werbe ich da massiv drum, dass die europäischen Standards in der internationalen Seeschifffahrt gelten müssen. Du bist ja nicht konkurrenzfähig. Wenn mir Reeder sagen, ihnen werden komplette Besatzungen angeboten aus China zu Kostensätzen, wo kein anderer mithalten kann, dann ist das keine faire Konkurrenz. Das ist einfach so. Das heißt, da wird Markt gemacht, aggressiv Markt gemacht, weil wir das auch an der Stelle, den Wettbewerb ja in Europa auch wollen. Das ist auch okay, aber wir wollen einen fairen Wettbewerb und zwar zu unseren europäischen Standards. Ich möchte doch nicht, dass ein deutscher Seemann, den wir an deutschen Seefahrtschulen ausgebildet haben, nachher zu heuer Bedingungen eines Seemanns aus Myanmar, aus China, aus ich weiß nicht wo fährt. Das geht so nicht. Da muss eine ganz klare Wettbewerbsregelung rein. Auch was die Betriebssicherheit der Schiffe anbelangt. Da sind die Standards nun mal anders. Das ist einfach so. Und da muss auch die Europäische Union darauf drängen, dass es eben nicht nur innerhalb der IMO, also der International Maritime Organization, geregelt wird, sondern wir brauchen europäische Sicherheit, Sozial- und Arbeitsstandard in der internationalen Seeschifffahrt. Punkt. Das kann nicht sein, dass wir die europäischen und deutschen Seeleute im Niveau der Standards, in Sicherheit in allen Bereichen drücken, sondern ich denke, es tut jedem gut, wenn wir auch andere Nationen, die sich an dem Handel betreiben, in den Standards auf europäische Ebene hochheben an der Stelle. Es gibt sowas, ich fordere schon länger, es gibt in Amerika, also Nordamerika, diesen sogenannten Jones Act, wo klar geregelt ist, wer an dem Seeverkehrsmarkt in Nordamerika daran teilnehmen darf. Wir brauchen im Grunde genommen aus meiner Sicht langfristig so eine Art europäischen Jones Act. Wer in unseren europäischen Seeverkehrsraum reinkommt, muss sich an die Umweltstandards, an den Küstenschutz, an den Bevölkerungsschutz, an den Arbeitsbedingungen dran messen lassen und muss das hier auch einhalten. Das ist das, was wir mittelfristig und langfristig als Europäische Union, wir sind Europäer, wir wollen europäischen Wettbewerb, ja, aber nicht auf dem Ramschniveau, das mache ich jetzt gar nicht böse, wenn ich das sage, aber sind nun mal, das sind für Europäer, sind das Ramschbedingungen, das geht so nicht. Das müssen wir regeln, da muss die Europäische Union sich klar erklären. Und als Deutschland, als Bundesrepublik Deutschland, starke Wirtschaftsnation, müssen wir einer der Treiber zusammen mit Frankreich, Italien, Griechenland und allen anderen Hafenbetreibern dann am Mittelmeer, an der Nordsee und im Kanal, müssen wir das machen, den Portugiesen, den Spaniern etc. Das muss auf den Weg gebracht werden. Ich werbe darum, deswegen freue ich mich, dass die Europäische Kommission jetzt beschlossen hat, gerade vor ein paar Tagen, dass sie mit in den europäischen Emissionshandel aufgenommen werden, weil sie tragen zu den Emissionsmengen immens bei, das ist so. Und das ist der einzige Transportträger, der jetzt aktuell noch keinen Emissionshandel hat. Und das geht nicht, das geht für, muss für alle Schiffe gelten und das müssen wir jetzt auf den Weg bringen. Das ist Gott sei Dank passiert, das werden wir jetzt dementsprechend auch in allen, und ich finde gerade die Arbeitsstandards müssen europäische Standards sein, nicht irgendwelche Mindeststandards aus, ich weiß nicht wo, Vanuatu oder Marshall Islands, die gucken da ganz anders drauf innerhalb der IMO als wir Europäer, das ist einfach so. Und da müssen wir uns gemeinsam auf den Weg machen, um das hinzubekommen.
Sehr interessant. Ich würde mal gerne auf den Punkt eingehen von Umweltstandards. Wie ist da dein Eindruck? Eben meinetwegen gerade die asiatischen Reedereien, wie gehen die damit um? Also haben die überhaupt Umweltstandards? Wie gehen die damit um?
Na, ich war ja in den ein oder anderen asiatischen Häfen auch so als ITF. Ich war auf der ITF-Convention vor 2 Jahren in Singapur. Ich sehe ja, was da in Asien los ist, in vielen großen Häfen. Da schmeckst du förmlich den Schwefel in der Luft. Ich kenne keine Hafenanlagen, die mit Diesel betrieben werden. Ich kenne in Europa keine Containerbrücke, die mit Diesel betrieben wird. Das ist in Asien in großen Teilen, nicht überall, aber in großen Teilen ist das noch Standard. Und wir müssen natürlich auch darauf gucken, weil der internationale Seeverkehr ist einer mit der größten Emittenten. Das ist einfach so. Und zwar nicht nur an der Stelle mit CO2-Entwicklung, sondern auch SOx, also Schwefel, NOx etc. Die verbrennen heute noch Schweröl, also hochgiftiges Zeug. Einige fahren mit Marinediesel, einige. Einige fahren aber auch weiterhin mit Schweröl, auch im Seeverkehrsraum, wo Schweröl eigentlich verboten ist. Die waschen heute über sogenannte Open-Loop-Systeme, Scrubber-Systeme mit Seewasser, den Schwefel aus den Abgasen raus, emittieren den nicht mehr in die Luft, sondern kippen den ins Mittelmeer, Nordsee oder sonst wo ein, weil es erlaubt ist. Es gibt keine Abgasgrenzen, keine Abgasnormen für Schiffsantriebe. Es gibt lediglich eine Norm, wie viel Schwefelgehalt der Treibstoff enthalten darf. Das ist heute auch noch Uralttechnologie. Viele der großen Schiffsantriebe sind Zweitakt-Diesel mit hohen Spülverlusten etc., die zwar ziemlich viel Kraft haben, aber die eben nicht so ein tolles Abgasverhalten haben. Da müssen wir drauf gehen, da müssen wir gucken, dass wir da auch internationale Standards setzen. Und ich glaube, deswegen ist der erste Schritt der EU auch der richtige gewesen, zu sagen, die gehen jetzt mit in den Emissionshandel rein, damit da auch die Entwicklung, so ähnlich wie bei anderen Antrieben, auch stattfinden muss jetzt in die Zukunft gerichtet. Und auch da müssen wir europäische Umweltstandard und damit eben auch Küsten- und Bevölkerungsschutzstandards setzen. Da müssen wir anders mit umgehen.
Bezüglich der Rohstoffe, mit denen die Schiffe halt eben auch fahren. Du sagtest gerade, Schweröl ist leider noch aktuell. Was denkst du, Wasserstoff ist ja aktuell in jedermanns Munde. Wie denkst du da, wie schätzt das Potenzial von Wasserstoff ein? Wird das kommen oder ist das dem Scheitern verurteilt?
Na, ich glaube, eine der Brückentechnologien wird gerade auch so in diesen Bereichen, nehmen wir jetzt mal Kreuzfahrtschifffahrt und so, wird LNG erstmal schon eine deutliche Verbesserung.
Also Flüssiggas.
Genau. Flüssiggas. Zum Beispiel, es wird aber auch andere synthetisch basierte Kraftstoffe wird es geben. Europa muss da, Deutschland muss einer der Vorreiter werden. Ich werbe da massiv drum, dass wir zum Beispiel Offshore-Windenergie in Großelektrolyseanlagen hier dementsprechend marktfähig hochlaufen lassen. Das ist eines der großen Projekte, die wir als Europa bringen müssen, als Deutschland, als Innovationsstandort Deutschland bringen müssen. Wir haben die Technik. Wir beherrschen das, wir können das. Jetzt müssen wir gucken, dass wir das in Großindustrieanlagen zu marktfähigen Preisen hinbekommen. Mhm. Aktuell höre ich immer wieder, naja, die fahren nicht mehr durch den Nord-Ostsee-Kanal, weil die Bunkerkosten infolge der Pandemie runtergegangen sind. Lohnt sich das also oben ums Gargen, Umwege zu fahren, weil dieses Schweröl eben so günstig ist. Da müssen wir gucken, wie wir damit umgehen. Dass wir in Zukunft auch sagen, wenn ihr eure Schiffstechnologien entwickelt, muss der erste Gedanke auch Emission sein. Weil ich glaube nicht, dass wir, nun bin ich ja wesentlich älter als ihr, also bin 54, glaube nicht, dass ich in meiner Lebenszeit das noch erleben werde, dass wir Großcontainerschiffe, wie groß auch immer, ob sie wieder kleiner werden, ob sie anpassen, aber Großcontainerschiffe, ich sag mal irgendwie so in dem Bereich zwischen 15.000 und 20.000 Container mit einer Brennstoffzelle antreiben werden. Das wage ich zu bezweifeln. Also brauchen wir Brückentechnologien, saubere Brückentechnologien. Das wird LNG sein, das wird wasserstoffbasierter Diesel sein, Leichtöl und so weiter. Das wird kommen müssen. Das müssen wir aber zu marktfähigen Preisen hinbekommen. An der Stelle werbe ich auch immer darum, der internationale Transport, nicht nur auf dem Seeschiff, insgesamt, ist aus meiner Sicht heute viel zu günstig. Weil es macht doch keinen Sinn, und wir haben es jetzt gerade gesehen bei dieser Fleischgeschichte, es macht doch keinen Sinn, Tiere aus Dänemark nach Deutschland zu fahren, die Tiere zu schlachten, zu zerlegen und zur Endverarbeitung wieder nach Dänemark zu fahren, weil der Transport so günstig ist. Da müssen wir uns zukünftig anders ausrichten. Und das Gleiche gilt natürlich auch an der Stelle im Container. Wenn du das heute anguckst, die Stückkosten für so einen Containertransport von Asien nach Hamburg, nach Bremen, nach Wilhelmshaven, das ist im Grunde genommen nichts. Mhm. Du weißt ja selber, wie viele Jeanshosen, wie viele iPods, wie viele, ich weiß nicht was, Zahnbürsten, Cola-Dosen, ich weiß nicht, passen da auf so ein Schiff rauf. Das ist ja irre.
Ja.
Im Grunde genommen sind das unter Cent-Bereiche, die einzelnen Transportkosten ausmachen. Da werden wir denen auch sagen müssen in Zukunft, das müsst ihr sauberer machen, das müsst ihr gewissenhafter auch machen. Ihr dürft nicht mehr so viel Ladung verlieren, was ja auch mit diesen Großcontainerschiffen einhergeht. Es kann ja nicht sein, dass der Staatssekretär im BMVI mir eine Antwort geben muss und sagen, für die Wasserreinhaltung nach solchen Havarieverlusten sind die Bundesländer in der Verantwortung. Mhm. Ey, das geht nicht. Da muss das Verursacherprinzip gelten. Die Leute, die verursacht haben, müssen das reinigen. Das ist ja mal ganz witzig, wenn Kinder so ein paar kleine Quietscheentchen in Amrum oder Langeoog finden. Aber was ist eigentlich mit diesen ganzen anderen Partikeln und Teile, die von uns, ja, hat sich so doll verdünnt, kriegen wir nicht mehr raus, ist nicht detektierbar. Ja, aber es taucht an irgendeiner anderen Stelle auf, ist ja nicht weg. So, da muss man eben drüber reden, wie gehen wir da zukünftig mit um? Muss das sicherer werden? Weil wenn ein LKW auf einer Autobahn Ladung verliert, ist der Spediteur dafür haftbar. Warum eigentlich nicht im internationalen Seeverkehr. Warum sagen wir da, hoppala, ist passiert, können wir ja nichts für, hat sich so verdünnt, tüdelt sich schon irgendwie hin. Das geht nicht, das, und schon gar nicht im Nationalpark Wattenmeer, da kann man ja sagen, das verdünnt sich, solange das finden wir irgendwann nicht mehr so. Stellt euch mal nicht so an. Das müssen wir auch denen sagen, die solchen Transport organisieren. Das ist einfach so. Da werbe ich drum. Das wird noch ein zäher und langer, ich will nicht sagen Kampf, aber zäher und lange Positionsdebatten dazu geben. Aber das müssen die jetzt auf den Weg bringen. Das müssen die auch im internationalen Seetransport verstehen.
Alles klar. Danke, Uwe, für deine Zeit. Danke auch, dass du dich bereit erklärt hast, mit uns darüber zu reden. War sehr informativ. Vielen Dank.
Danke.
Ja, das war unser Gespräch, in dem Jannis sich mit dem Abgeordneten Uwe Schmidt unterhalten hat. Jannis, jetzt sind wir beide hier mal im Gespräch und ich würde gerne mal von dir wissen, wie fandest du das Gespräch mit Uwe? Jannis, in deinem Gespräch mit Uwe habt ihr über viele Aspekte unserer Themenarbeit gesprochen. Es sind noch ein paar Fragen offen geblieben, darüber werden wir beide jetzt sprechen. Ich hätte eine erste Frage an dich. Was würdest du sagen, wie fandest du das Gespräch mit Uwe und was waren so deine Erkenntnisse? Wie würdest du das Ganze für dich so persönlich zusammenfassen?
Auf innerlicher Ebene würde ich sagen, doch sehr überraschend. Denn wir haben ja in unserem Blogbeitrag schon so die Narrative erfüllt, dass quasi Wilhelmshaven, der ja der Weserport und der Hamburger Hafen in Konkurrenz zueinander stehen. Und diese Art von Wettbewerb, die wir ein bisschen hinaufbeschworen haben, gerade halt eben mit dieser Narrative, dass Hamburg durch die Elbvertiefung und durch die Elbvertiefung sowieso quasi eine Deadline hat in seiner Existenz, der hat Uwe ja doch klar widersprochen. Also Uwe hat halt diesen Wettbewerbsgedanken, den wir nun mal auch sehr hochstilisiert haben im Blogbeitrag, den hat er gar nicht mal so als wichtig empfunden. Für ihn ging es vielmehr um Kooperation. Kooperation der Häfen, der nationalen Seehäfen in Deutschland, aber auch kleine Häfen wie Nordenham oder Cuxhaven zum Beispiel. Aber halt eben auch auf dieser europäischen Ebene. Also er hat ja auch von der North Range gesprochen. Zu der North Range gehören ja Häfen wie Antwerpen, Rotterdam, Hamburg, aber eben auch der Jade-Weser-Port. Also Uwe sieht diesen Wettbewerb gar nicht so sehr, wie wir ihn gesehen haben. Für ihn ist die Kooperation viel entscheidender.
Du würdest also sagen, dass er diesen Wirtschaftsgedanken sozusagen so ein bisschen unterbunden hat und Kooperation sozusagen als sein Ziel, aber nicht nur als sein Ziel, sondern auch allgemein als das sinnvollste Ziel eigentlich für die deutsche, sag ich mal, auch die bremische Hafenindustrie sehen würde und dass er Kooperation sozusagen wirklich über alles stellt. Ist das richtig?
Naja, Kooperation ist ja nicht gleich ungleich von wirtschaftlichen Gedanken. Also man kann ja auch marktwirtschaftlich, ökonomisch profitabel wirtschaften, indem man kooperiert. Also wenn man meinetwegen eine Symbiose miteinander angeht. Wir kamen ja gerade zum Ende hin auf das Thema Piräus und halt eben die Aktivitäten von COSCO, also der chinesischen Staatsreederei. Und da sagt er auch ganz klar, also die Chinesen, gegen die kommen wir halt nicht an, als einzelne kleine Häfen. Dafür bedarf es Kooperation. Und da fand ich auch noch sehr interessant zum Ende hin, wir hatten ja leider nur eine begrenzte Gesprächsdauer in dem Interview selber, aber wir haben ja noch danach, du, Jonas, ich und eben auch Uwe zusammen, unter sechs Augen noch ein bisschen weiter darüber geredet. Und da hat er noch eine sehr, sehr interessante Idee eingebracht, die wir auch hier nochmal gerne besprechen wollten. Und zwar die Idee einer europäischen Staatsreederei. Weil er eben sagte, so alleine als Deutschland oder alleine als Holland, die Niederlande, kommen wir eben gegen China und gegen COSCO gar nicht an. Wir müssen kooperieren, wir müssen zusammenhalten. Hafen, und darum geht es ja nun mal bei uns.
Das ist richtig. Die Idee einer europäischen Staatsreederei fand ich auch, ich muss sagen, sehr bemerkenswert von ihm. Gleichzeitig halte ich sie, muss ich aber auch persönlich sagen, und ich weiß nicht, wie da deine Einschätzung ist, für, ich will nicht sagen utopisch, aber ich glaube, bevor in der Europäischen Union sich alle Länder zusammenraufen und es irgendwie schaffen wollen würden, eine gemeinsame, wirklich staatliche Staatsreederei oder eine überstaatliche Reederei sozusagen zu formieren, ich glaube, dafür muss noch einiges geschehen und ist auch noch ein langer Weg dahin. Vor allem, wenn wir uns auch mal die Kräfteverhältnisse innerhalb der EU aktuell angucken, dass ja vor allem viele konservative, sag ich mal, Lager auch die Politik, sage ich mal, mit mehrheitlich anführen. Dennoch muss man auch sagen, dass es keine reine sozialistische, weltfremde Idee ist, sondern eine solche europäische Staats- oder überstaatliche Reederei ja durchaus auch eine gute Symbiose für den Markt herstellen kann. Also sie könnte ja durchaus, denke ich mal, auch irgendwo Jobs herschaffen, oder? Wie würdest du das sehen? Das würde doch gerade vielleicht auch für Bremen, Bremerhaven sinnvoll sein. Wie siehst du das, Janis?
Naja, einerseits halt eben Jobs herstellen, da hast du recht, aber halt eben vor allem auch Jobs behalten in Bremen und Bremerhaven. wo es immer auch für uns gerade drum geht in unserem Seminar. Und ich denke auch die Konservativen halt auf der europäischen Ebene, ich glaube auch die werden halt irgendwann einlenken, wenn sie halt eben merken, dass Costco und die chinesische Staatsreederei zu mächtig wird. Dann werden auch die merken, dass Deutschland alleine da nichts gegen ausrichten kann. Dann werden auch die sich in Richtung Kooperation bewegen. Deswegen, ja klar, wir haben noch keine wirkliche, wir haben noch kein wirklich wissenschaftliches Fundament dafür. Allerdings glaube ich schon, die Spekulation könnte doch schon sehr interessant sein.
Das ist richtig, das ist bisher wirklich dann an der Stelle nur Spekulation, nicht wissenschaftlich belegbar, aber vielleicht könnte das auch eine Hoffnung sein. The future is Europe. Andere Fragen, die aus unserem, nicht aus dem Gespräch mit Uwe, sondern aus unserem Blog vielleicht noch offen sein könnten, wären nach meiner Einschätzung, woran die schleppende Entwicklung des Jade-Weser-Ports liegen und ob Wilhelmshaven perspektivisch alle Funktionen des Hamburger Hafens übernehmen könnte. Janis, was würdest du dazu sagen? Ich persönlich denke...
Ja, so zu dem Thema fand ich auch Uwes Argumentation wiederum sehr interessant, denn er sagt ja auch einerseits, die Warenströme, die werden sich immer ihren Weg suchen. Also nur weil da auf einmal ein neuer Hafen entsteht mit dem Jade-Weser-Port, wird der auf einmal nicht Hamburg überflüssig werden. Das fand ich schon auch sehr sinnvoll von ihm. Und er sagte ja auch, der Hamburger Hafen ist stark und er wird auch stark bleiben. Also auch da wiederum, der Jade-Weser-Port soll nicht als Konkurrenz dienen, sondern eher als Ergänzungshafen. Dass er quasi, wie wir auch schon genannt haben in dem Interview, über Feederschiffe meinetwegen Bremerhaven und eben auch Hamburg weiterhin befüttert. Also ich glaube weniger, dass dann halt wirklich, wie wir nun mal vorher gedacht haben vielleicht, dass Wilhelmshaven irgendwann Hamburg ablösen könnte, sondern eben vielmehr, wie Uwe wieder sagte, diese Symbiose entstehen könnte. Dass halt eben Hamburg und Bremen, Bremerhaven, ja der Weserport, dass die alle zusammen kooperieren.
Ja, das ist ein guter Punkt. Auch hier sehe ich persönlich wieder den Faktor Arbeitsplätze, der da eine große Rolle spielt. Eine Frage, die noch aufkam, ist nämlich, ob der Jade-Weser-Port überhaupt gar keine Konkurrenz eigentlich für Bremerhaven ist, beziehungsweise ob es überhaupt im Interesse von Bremerhaven sein sollte, eine Verlagerung von Güterumschlägen außerhalb ihres Bundeslandgebietes zu verlagern. Aber auch hier geht es ja darum, und da hast du vorhin auch einen guten Punkt gesagt, oder das auch wiedergegeben, was Uwe gesagt hat, dass vor allem es hier auch die Möglichkeit, oder dass hier vor allem die Möglichkeit besteht, Arbeitsplätze aktuell zu behalten von den vielen Pendlerinnen und Pendlern, die zu diesem Hafen auch zum Beispiel fahren könnten und dort halt arbeiten würden und somit wieder Geld in ihre eigenen Kassen spülen würden.
Ja, auf jeden Fall. Denn ich meine, nur mal diese Gefahr, die Wettbewerbsgefahr von China ausgehend, die ist mal real. Costco zeigt ja, was sie mit ihrem Tun in Piräus, wie offensiv sie dabei vorgehen. Und ich glaube auch da wiederum, ich denke mal, den HafenarbeiterInnen in Bremerhaven und Bremen, denen ist ja nun egal, ob sie für NTB oder Eurogate arbeiten oder für eine europäische Staatsreederei. Hauptsache der Arbeitsplatz ist sicher. Und ich denke schon, oder die Spekulation ist durchaus berechtigt, dass der Arbeitsplatz nur sicher ist, wenn halt eben auch eine europäische Staatsreederei zum Zuge kommt. Weil eben dann die einzelnen kleinen Unternehmen, kleineren Unternehmen, wie NTB oder Eurogate, halt eben nicht mit Costco mithalten können. Also wir merken auch hier wieder, Kooperation ist der neue Wettbewerb.
Janis, das war ein sehr gutes Schlusswort. Ich bedanke mich sehr bei dir für das Gespräch, deine Einschätzung und vor allem für die Zusammenarbeit bei diesem Podcast.
Hab mich gefreut.
Gerne wieder. Ja. Alright.